Ansatz ist bei uns, das ist, glaube ich, das Besondere, dass wir versuchen, die Themen, die Herausforderungen des Marktes in unserer Mitgliedschaft kooperativ anzugehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir absolut das Thema Altersvorsorge, private Altersvorsorge wieder in den Fokus nehmen müssen, auch von der Politik. Da müssen wir immer wieder anstoßen, dass da was passiert. Einer Kundenfokussierung, wo es nicht darum geht, in irgendeiner Form einen Kunden auszunutzen, sage ich jetzt mal so, und heimlichst, wie auch immer, an seine Daten zu kommen, sondern in einem offenen Kundendialog ihm wirklich tolle Lösungen anzubieten. Das fanden wir extrem spannend.
Guten Tag in die Runde und ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörer zu einer neuen Folge von InTouch, dem Podcast rund um das Thema Customer Focus. Mein Name ist Rainer Demski und heute begrüße ich euch zu einer kleinen Spezialedition, denn wir sprechen heute nicht nur über ein sehr spezielles Thema, sondern auch über den ersten Customer Focus Spotlight. Ja, was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Zunächst aber auch ein herzliches Willkommen an meine reizende Kollegin heute im Cockpit, die auch zu weiten Teilen auch diesen kleinen Flug mitsteuern wird, aus dem Hause der Coeo Group. Grüß dich, liebe Jacqueline Thron.
Hallo Rainer, freut mich, heute dabei zu sein.
Und als unseren heutigen Gast begrüßen wir den geschäftsführenden Vorstand eines der großen Verbände in der deutschen Versicherungswirtschaft, Martin Klein vom Votum-Verband. Grüß dich, lieber Martin.
Hallo, dann an ihr beide, nicht? Und nicht nur an dich, Rainer, sondern auch an die Jacqueline, wenn ihr mich beide denn befragen wollt. Schön, dass ich mal Rede und Antwort stehen darf.
Sehr gern, Martin. In der Versicherungswirtschaft, glaube ich, bist du ein sehr bekanntes Gesicht, aber vielleicht darüber hinaus auch nicht. Vielleicht magst du ein paar Worte über dich sagen.
Tja, ich habe es ja eben schon verraten, inzwischen 55 Jahre. Das heißt, man ist dann schon ein bisschen länger dabei, wenn man das Alter erreicht hat. Ich würde sagen, seit 30 Jahren der Branche verbunden. Der Votum-Verband, dem ich inzwischen schon ganz schön lange als Vorstand vorstehe, vorher als Geschäftsführer, wurde 1995 gegründet. Wir haben in der Corona-Zeit ganz heimlich, still und leise unser 25-jähriges Jubiläum erlebt. Wir müssen dann das 30-jährige ein bisschen lauter feiern. Wir haben gesagt, in der Corona-Phase feiern wir mal nicht so laut. Ja, neben dem Votum-Verband darf ich mich noch als Anwalt in der Branche tummeln und bin da spezialisiert auf alles, was mit Vertrieb zu tun hat, also vertriebliche Abläufe in den einzelnen Unternehmen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche und insbesondere auch Haftungsprozesse, wenn es mal darum geht, dass ein Vermittler vielleicht vor Gericht den Vorwurf ausgesetzt ist, er hätte was falsch gemacht. Da stehe ich dann an deren Seite.
Martin, was ist genau der Votum-Verband, also für all diejenigen, die den Verband vielleicht noch nicht kennen, und wofür steht ihr?
Wir haben ja so einen schrecklichen zweiten langen Namen. Wir sind lange am Überlegen gewesen in letzter Zeit, ob wir den mal wieder ein bisschen einkürzen. Votum-Verband unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa ist die volle Namensgebung. Wir sind gestartet als Verband der größeren Vertriebsunternehmen. Kern ist das auch bei uns heute noch. Um diese Vertriebsunternehmen haben sich natürlich dann auch die Maklerpools gruppiert. Und Fokus ist bei uns wirklich Mehrfachagenten- und Maklervertrieb, aber eben nicht nur die Versicherungsvermittlung, sondern ganz klar alle Branchen, die im 34, sage ich jetzt mal, Gewerbeordnungsspektrum abgebildet sind, also Baufinanzierungsvermittlung, Anlagevermittlung, alles das, was dazugehört. Und rund um diesen Nukleus der Vertriebsunternehmen hat sich dann eine Mitgliedschaft von Förderunternehmen entwickelt. Viele Unternehmen aus der Versicherungswirtschaft, viele Unternehmen aus der Fondsindustrie, die Coeo aber auch, die bei uns auch zu den Fördermitgliedern gehört, Beratungshäuser. Und der Ansatz ist bei uns, das ist, glaube ich, das Besondere, dass wir versuchen, die Themen, die Herausforderungen des Marktes in unserer Mitgliedschaft kooperativ anzugehen. Wir haben zwar eine klare Interessenvertretung für die Vermittler, aber das so, dass wir versuchen, in der Branche gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen zu entwickeln und das nicht immer gegeneinander, sondern mit einem Miteinander und mit einem kooperativen Austausch. Und das funktioniert, denke ich, ganz hervorragend. Inzwischen sind wir 100 Mitgliedsunternehmen. Da sind 100.000 inzwischen von der Zahl her angebundene Vermittler, die zu diesen Pools oder Vertriebsunternehmen gehören. die vielen Versicherer, eigentlich fast alle Versicherer, die mit Mehrfachagenten und Maklern zusammenarbeiten, sind bei uns dabei als Fördermitglieder. Und ich freue mich immer wieder über die Entwicklung des Verbandes in den letzten Jahren.
Ja. Ist das auch eure Differenzierung, also sozusagen diese Kooperative zwischen zum Beispiel Gesellschaften und Vertriebseinheiten?
Ich denke ja, dass wir ein bisschen mehr einen Fokus darauf richten, Interessenvertretungen wirklich so zu gestalten, dass man früh miteinander auch dann vielleicht über Probleme spricht und sich untereinander austauscht und einen gemeinsamen Blick versucht, auf die Dinge zu bekommen und den anderen auch ein bisschen besser zu verstehen. Mhm. Ich will jetzt gar nicht so ausgrenzen, dass wir sagen, wir sind so besonders anders als andere Verbände, aber wir kennen ja Verbände, die sich ausschließlich zum Beispiel aus die Versicherungswirtschaft konzentrieren. Das ist bei uns eben nicht so. Wir haben dann eben auch diesen Allfinanzanteil dabei und gucken eben auch in die anderen Bereiche sehr stark rein. Was bei uns auch sehr intensiv ist, ist eben dieser Blick nach Europa. Ich bin ja aktuell auch Verbandspräsident des Europäischen Dachverbandes der Finanzanlageberater. Mhm. Und wir schauen eben wirklich intensiv bei unserer Lobbying-Tätigkeit immer auch in die europäische Landschaft und sind eigentlich bei jedem europäischen Thema mit eigenen Stellungnahmen dabei und bemüht und zu jeder Bewegung, die wir da mitbekommen, auch unsere Mitglieder dann sehr intensiv zu informieren über das, was da passiert. Das ist so sicherlich einer unserer Kernaufgaben, die ich auch bei uns sehe.
Ja. Diese politischen Themen, die sind natürlich gerade auch momentan für die Branche, also bergen einige Herausforderungen. Da ist sehr, sehr viel in Bewegung und da engagiert ihr euch auch sehr stark, insbesondere auch dieser europäische Ansatz ist da ja spannend. Gibt es da aktuell aus Sicht der Politik, würde ich mal sagen, ein Hauptthema für euch, was euch sehr in Anspruch nimmt?
Naja, ein Hauptthema, was noch nicht ganz abgehakt ist, ist ja das Thema, wie setzen wir das Thema Nachhaltigkeit in der Beratung um? Das ist jetzt mit dem 2.8. als Kickoff für die Versicherungsvermittler in dem Abfragethema der Nachhaltigkeitspräferenzen sicherlich ins Laufen geraten. Da war vorher viel zu machen und da ist auch noch einiges zu machen, weil da müssen wir jetzt gucken, wie wird jetzt die Umsetzung für die Finanzanlageberater noch erfolgen, die ja aufgrund eines Versäumnisses des Wirtschaftsministeriums noch nicht erfolgt ist. Wie wird das jetzt gemacht? Da muss man schauen. Das ist sicherlich noch ein Thema, was uns eine ganze Zeit lang begleiten wird, Nachhaltigkeit. Mhm. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir absolut das Thema Altersvorsorge, private Altersvorsorge wieder in den Fokus nehmen müssen, auch von der Politik. Da müssen wir immer wieder anstoßen, dass da was passiert, weil da merken wir im Moment, da ist relativer Stillstand und dem müssen wir dieses Patt, was wir da im Moment haben, auch in der jetzigen Koalition, dass man nicht weiß, wie geht's mit Riester weiter und so weiter und so fort. Das ist sicherlich eins der Fokusthemen für die nächste Zeit in der politischen Arbeit. Ja, und dann müssen wir natürlich alle auch so ein bisschen auch mal in die Nahzone gucken. Das ist das, was mich auch so ein bisschen bewegt, muss man ganz ehrlich sagen. Durch diese Energiekrisensituation des russischen Angriffskrieges. Was passiert mit den Haushalten? Was passiert mit denen, die jetzt durch hohe Belastungen im Bereich der Verbrauchskosten, die da anstehen, sei es Gas, sei es Strom, mit ihrer privaten Altersvorsorge nicht mehr klarkommen, mit ihren Versicherungsverträgen, die sie haben, vielleicht nicht mehr klarkommen? Dann müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir uns da als Branche auch politisch einbringen können, dass das nicht auch allen, ich sage es mal, den Verbrauchern so auf die Füße fällt, dass da Notsituationen entstehen, die schlimm sein können.
Ja. Das sind ja auch drei sehr große Themen, die du da ansprichst. Ne? Ja. Vielleicht zäume ich die mal nochmal kurz von hinten auf. Also wenn wir das über das Thema Energie oder Mehrkosten oder generell auch Mehrkosten, Inflation und so weiter sprechen. Wie ist denn da deine Erwartung? Da sind wir auch sehr nah am Kunden jetzt schon dran. Ne? Also mit dem Thema ist ja auch der Haupt. Ja. Was glaubst du, wie wird sich das entwickeln in den nächsten Monaten?
Also ich versuche das selber im Moment so ein bisschen für mich zu analysieren, weil ich habe da im Moment auch noch keinen Griff dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir bekommen jetzt teilweise Rückmeldungen von den ersten Kunden, die von ihren Anbietern ja schon mal den nächsten Gaspreis für die nächsten Jahre oder fürs nächste Jahr mitgeteilt bekommen haben. Und wenn da ein Faktor 2 oder 2,6 jetzt dran steht, dann kann man sich vorstellen, also Steigerung gegenüber dem Vorjahr, dann kann man sich vorstellen, dass das einen Haushalt dann auch in eine Schieflage bringt. Und das ist ein ganz wichtiges Thema für unsere Berater da draußen, dass sie jetzt gefordert sind, vielleicht ja auch nur für eine Überbrückungszeit oder für eine Phase, in denen da etwas passiert, dann nicht in so einen, den Kunden in so eine Notsituation zu geraten, wo der den Kopf verliert und sagt, ich muss hier alle meine Verträge, die ich habe, muss ich sofort kündigen in irgendeiner Form, sondern da mit ihm darüber zu sprechen, wie er zum Beispiel mit einer Beitragsaussetzung oder Beitragsfreistellung in der Lebensversicherung und auch in seiner BU-Versicherung dann so eine Zeit auch mal überbrücken kann, um so ein bisschen den Blick frei zu bekommen. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Erfahrungen, die jetzt gemacht werden müssen im Bereich der Kundenberatung. Wie gehe ich auf Menschen zu, die jetzt tatsächlich schon das Gefühl haben, dass sie da in so eine Falle reinlaufen, wo sie sich das Leben nicht mehr leisten können? Und da kann, glaube ich, die Branche extrem viel tun und auch helfen und auch eine Kundenbindung wirklich weiterhin herstellen und festigen noch. Ja.
Und auch zu einem sehr wichtigen Thema. Thema 2 bei dir war ja Altersvorsorge. Das spielt ja unmittelbar da rein. Ne? Also sobald man dort Verträge kündigt oder auflöst oder gut, Beitragsfreistellen ist ein anderes Thema. Ne? Aber dann gefährdet man ja auch wieder Alterssicherung. Also das ist, glaube ich, hängt unmittelbar zusammen. Erstes Thema, was du angesprochen hast, war Nachhaltigkeit. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht genau wissen, was am 2.8. passiert ist. Was war am 2.8.?
Ja, am 2.8. Das war ja so ein Datum, was bei mir schon so selbstverständlich im Hintergrund schwebte immer. Ab dem 2.8. müssen jetzt im ersten Schritt die Versicherungsvermittler ihren Kunden bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten, also alles, was fondgebundene Lebensversicherung und Ähnliches angeht, nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen. Also ob der Kunde bei seiner Kapitalanlage auch die Gedanken der Nachhaltigkeit berücksichtigt haben möchte und wenn ja, in welcher Form. Das ist tatsächlich kein Pappenstiel, weil was da aus der EU vorgegeben wurde, war in sich nicht ganz ohne Widerspruch, muss man sagen. Auch das ging so weit, dass selbst die europäischen Aufsichtsbehörden dem Ganzen ein bisschen ratlos gegenüberstanden und nicht wussten, in welche Richtung es gehen soll. Und das beobachtet man da nicht so oft. Und deswegen war das ein ganz wichtiges Thema, dass wir da auch viel unterstützt haben. Wir haben im Verband einen eigenen Arbeitskreis gehabt, der sich da auch im Austausch miteinander unter den Unternehmen, also gerade da war dieses Scharnier zwischen Anbietern und Vertrieb sehr wichtig, dass das auch zueinander passte und dass da nicht Fragen gestellt werden von den Vermittlern, die dann dazu führen, dass hinten im Produktregal einfach nichts liegt, was ich dem Kunden auch anbieten kann, muss man sozusagen. Das ist ja die unschönste Situation. Nein, wie gesagt, das war der Kickoff 2.8. Und eigentlich hätte es auch die Finanzanlagenvermittler nach 34F treffen müssen. Das war eigentlich vorgesehen. Das hat man im Wirtschaftsministerium verpasst. Da hätte man eine Verordnung, die FinFermV anpassen müssen. Das hat man nicht gemacht. Und das kommt jetzt noch. Das wird aber wohl noch ein paar Monate in Anspruch nehmen, sodass es für die Finanzanlagenvermittler in der Fragestellung wohl erst Anfang des nächsten Jahres losgeht, was ein bisschen absurd ist. Ich habe das schon mal gesagt. Einen Fondssparplan kann ich zurzeit noch vermitteln, ohne dass ich den Kunden danach befrage, ob er eine Nachhaltigkeitspräferenz hat. Eine fondgebundene Lebensversicherung kann ich im Moment nicht mehr vermitteln, ohne diese Frage zu stellen. Das nicht logisch ist, versteht, glaube ich, jeder Teilnehmer, dass das nicht sinnvoll so gewollt sein konnte. Und parallel ist es eben so, die Banken müssen heute schon diese Fragen stellen. Die Bankberater trifft es unmittelbar. Und deswegen rate ich auch jedem 34F-Vermittler, er sollte sich jetzt nicht hinter dieser Situation verstecken, dass es das Wirtschaftsministerium nicht rechtzeitig geschafft hat, sondern sollte von sich selbst ein bisschen aktiv auf das Thema zugehen, um nicht zu sagen, dass er da möglicherweise eine Beratung zweiter Klasse liefert und das Thema nicht berücksichtigt, sondern aktiv angeht.
In dem Thema liegen ja auch einige Chancen auch für die Berater, aber machen wir mal einen kleinen Perspektivwechsel weg von diesen ganz, ganz großen Themen hin zu eurer Kooperation. Du hattest ja auch schon angesprochen, Kooperation Coeo mit Votumverband. Ich übergebe dann auch gleich mal das Steuerrad an dich, liebe Jacqueline. Ihr habt ja gemeinsam ein bisschen was vor.
Genau, wir haben ein bisschen was vor. Martin, du hattest auch gerade das Thema Arbeitskreis und auch das Thema Kooperation angesprochen. Wir beide, also der Votumverband und die Coeo, hat ja auch eine Kooperation. Ihr habt ja zum Beispiel die Friede auch als Kooperationspartner. Unsere Zuhörer wissen ja, wir hatten gerade auch zur Friede-Initiative vor ein paar Folgen selbst einen Podcast und den Slobodan Pantelić zu Besuch. Mich würde unter anderem interessieren, was nehmt ihr denn immer so mit aus den Kooperationen? Also wir haben gerade schon die großen politischen Themenblöcke angesprochen, aber gibt es auch noch ein Thema, wo jetzt der Versicherer neben diesem Thema Nachhaltigkeit sich momentan sehr stark mit beschäftigt, auseinandersetzt?
Ja, also mal generell, was nehme ich aus Kooperation mit? Ich muss ja irgendwie mit diesem Generalistenblick über die gesamte Branche immer irgendwie mitbekommen, wo drückt die Branche der Schuh? Was ist da draußen eigentlich los? Und das ist das, was wir nur über Kooperationen erreichen können, dass wir immer wieder die Rückmeldung bekommen, über was wird zurzeit im Markt gesprochen. Ich bekomme natürlich selber mit, über was die Politik mit uns reden möchte und was sie so nicht. Und deswegen diese politischen Themen, die liegen immer sofort auf der Hand, Altersvorsorge und ähnliches. Aber ich muss auch die anderen Themen bei uns im Verband im Blick haben, damit wir da auch für unsere Mitglieder anschlussfähig miteinander diskutieren können. Und deswegen freue ich mich, dass wir miteinander über Themen regelmäßig sprechen, aber dass eben auch so eine Initiative wie Frieda uns mit dazu nimmt und sagt, guck mal, ja, wenn ihr Interesse habt, dann macht doch bei uns mit. Und deswegen, das ist dann auch unser Ansatz, dass wir sagen, wir schauen uns das alles an. Und natürlich ist einer der ganz wesentlichen Themen für uns im Moment und für die Vermittler sicherlich auch dieses Thema Customer Journey. Und das wird ja mit der Initiative Frieda komplett auch abgeholt und sich angeschaut nach dem Motto, wohin gehen eigentlich die Wege? Wie kommt der Kunde zu uns? Wie geht er vielleicht auch wieder weg von uns? Oder das ist ja das, was wir eben gerade nicht wollen. Und wie erreichen wir ihn am besten? Und da kriegen wir dann mit in diesem ganzen Thema Open Insurance, was ja ein großes neues Feld ist, auch von der Regulierungsseite in Europa. Dass es dann immer wieder in so Diskussionen geht, ja, das hat was zu tun mit Embedded Insurance oder sonst was. Und da haben wir dann mal gesagt, ja, aber wo ist denn der Vermittler da bei diesem ganzen Thema? Und wir können doch die Vermittlerseite wunderbar mit unserem Verband da auch reinbringen und in den Dialog, was will eigentlich erhofft sich der Vermittler von solchen neuen Themen wie Open Insurance und besserer Datenqualität und besserer Datenzugänglichkeit, das aber gleichzeitig auch mit einer Kundenfokussierung, wo es nicht darum geht, in irgendeiner Form einen Kunden auszunutzen, sage ich jetzt mal so, und heimlichst, wie auch immer, an seine Daten zu kommen, sondern in einem offenen Kundendialog ihm wirklich tolle Lösungen anzubieten. Das fanden wir extrem spannend. Und die Use Cases wollen wir gerne mitbegleiten und wollen das dann auch in Zukunft wirklich regelmäßig bei uns auf den Mitgliederversammlungen dann eben mal, wie immer mal wieder vorstellen, in welche Richtung das gehen kann.
Bevor du die nächste Frage stellst, Jacqueline, nur ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wer nicht genau weiß, was Frieda ist, gerne, du hast es schon kurz angesprochen, die Folge mit Slobodan Pantelic anhören, da wird das ziemlich genau erklärt und wir stellen auch ein paar Links zu dem Thema in die Shownotes, das ist nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema, sorry, wollte ich nur noch kurz mal sagen.
Alles gut. Martin, du hast gerade eigentlich das Buzzword schon gesagt, das Thema Customer Journey. Wir selber von der QIO haben ja einmal im Jahr immer unseren Customer Focus Summit und vielleicht so viel schon angeteasert an alle begeisterten Zuhörer. Es wird einen nächstes Jahr wieder geben. Besucht immer fleißig unsere Website, um da up to date zu sein. Aber das leitet mich auch herzlich über, nämlich zu dem, was wir zusammen mit dem Votum-Verband und dem Insurlab Germany nämlich planen. Wir planen zusammen eine Veranstaltung zu dem Motto Startup meets Grown-up. Was können junge Wilde und alte Hasen voneinander lernen? Das Ganze findet am 27. September dieses Jahr live vor Ort in Köln statt. Wir von der QIO freuen uns schon sehr stark auf das Event und hoffen auf einen tollen Austausch mit allen Teilnehmern natürlich. Aber Martin, was erhoffst du dir denn von dem Event? Also worauf bist du gespannt?
Ja, ich bin immer wieder gespannt auf diesen Austausch. Das hat total diesen kooperativen Ansatz, über den wir immer bei uns im Verband wirklich nachdenken, wie wir den noch weiter nach vorne bringen können. Dieses ganze Thema Insurtech fing ja mal an mit Worten wie Disruption. Und da waren auch viele dabei, die dann losgegangen sind und gesagt haben, wir rollen die Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche so neu auf, dass es die ganzen alten Player nicht mehr braucht und wir sind ganz anders unterwegs. Das hat sich doch deutlich in den letzten Jahren hin zu einem etwas kooperativen und nicht mehr so disruptiven Ansatz entwickelt, dass man gesagt hat, man merkt schon, dass man insgesamt im Markt weiterkommt und auch mit Kundenlösungen weiterkommt, wenn man gemeinsam darüber nachdenkt. Wir haben viel mehr B2B-Lösungen eigentlich im Markt als dieses ganze direkt disruptiv sich an den Kunden wenden. Und das ist eigentlich genau das, was ich von dem Austausch erwarte, dass wir wieder tolle neue Ideen bekommen, die aber dann auf einen erfahrenen Unternehmerhintergrund treffen. Wir haben ja dann Unternehmen bei uns, das sind 200 Jahre alte Versicherungsunternehmen oder Finanzvertriebe, die schon seit 40 Jahren am Markt sind, die dann mit diesen Ideen konfrontiert werden und sich über Gedanken machen können, wie können wir solche ja, Teile der Leistungskette oder auch ganz neue Ansätze, wie man dem Kunden begegnen kann, bei uns einbauen und wie kriegen wir das zusammen? Und darum geht es eigentlich, diesen Austausch nochmal zu fördern, zu sagen, lass uns doch mal gemeinsam auf eure neuen Ideen gucken, wie kriegen wir die erfolgreich so umgesetzt, dass die dann auch beim Kunden ankommen. Und da freue ich mich auf einige Themen, die wir vorgestellt bekommen. Ich finde das ja immer ein bisschen unfair, wenn man dann so den einen oder anderen hervorhebt. Aber ich bin ganz gespannt, zum Beispiel auch selber dieses Thema Emotionserkennen, Emotionsanalyse, was da ein Player anbietet. Ich glaube, Mata Ono. Ich weiß nicht, ob die Betonung auf Ono oder auf Mata liegt. Da, bei der Aussprache musst du mir da nochmal helfen. Aber die sind.
Wir werden es als die Fragen beim Event.
Genau, die werden uns das selber sicherlich mitteilen. Aber das ist total spannend, weil das sehe ich ja teilweise auch als Anwalt vielleicht mal sogar als ganz, ganz interessant. Weil, wie das im Beratungsansatz so ist, du erkennst das vielleicht selber gar nicht und vielleicht unterstützt durch künstliche Intelligenz, merkst du dann auf einmal, wie ein Kunde gerade, weil du nicht den richtigen Ton findest oder aus welchem Grund auch immer, jetzt den Faden verliert oder der erzieht dir zwar, dass er ganz besonders risikobereit ist, aber du merkst vielleicht diese Erkennungsmerkmale dann besser, dass er da eigentlich doch noch ein Störgefühl hat und das vielleicht gar nicht immer so klar sagen möchte. Solche Themen finde ich total spannend. Oder auch für die Versicherer, die wir da in der Runde haben, die freuen sich natürlich, wenn ihnen jemand mal zeigt, wie er sich Digitalisierung vorstellt, auch vor dem Hintergrund ihrer Altsysteme, die sie alle noch bedienen müssen und laufen haben müssen. Da sind sicherlich noch Ansätze dabei, die wir hier haben in der Branche. Also das ist schon ganz toll, was da alles von den neuen Playern kommt an Ideen. Und gerade diesen Austausch wollen wir eben, wie gesagt, nach vorne bringen und weiterleben. Bin sehr gespannt auf das Event.
Das Tatsache genauso wie du, dass wir so viele tolle Pitches eigentlich haben, dass es schwierig ist, da einen hervorzuheben.
Ja.
Ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr, unter anderem, dass wir auch den Stephen Voss für die Podiumsdiskussion gewinnen konnten. Da bin ich immer sehr, sehr, also da freue ich mich drauf, die Podiumsdiskussion. Und mich persönlich interessiert sehr stark dieses Thema Embedded Insurance. Und daher bin ich auch sehr gespannt auf den Pitch von Thomas Nayers von der Firma IPTQ, was er uns da sozusagen pitchen wird. Und ich freue mich. Und für alle, die Interesse haben, sich einmal über das Event zu informieren, auf unserer Website www.cfs-con.de und dann unter der Microsite Spotlight könnt ihr alle Speaker, alle Pitches, die Timetable euch anschauen. Und wir freuen uns auf ein tolles Event. Rainer, ich würde zurück an dich übergeben einfach.
Du hast da eben, Martin, auch ein sehr spannendes Thema, finde ich, auch mal angesprochen, auch in, sagen wir mal, im Ausblick auf die Veranstaltung, nämlich dieses Thema Digitalisierung. Das begleitet mich ja jetzt in meiner Tätigkeit auch schon irgendwie ziemlich lange. Und es ist, glaube ich, schon mehr als 10 Jahre her, dass es dann so langsam losging, wo es dann hieß, wenn die Digitalisierung wirklich greift, dann sind die Vermittler alle überflüssig. Ja, also diese Aussagen konnte ich mich erinnern. Fakt ist, wenn ich heute zurückblicke, habe ich den Eindruck, genau das Gegenteil ist der Fall. Wie siehst du das?
Ja, komplett. Also ich denke, ohne jetzt dieses Buzzword sofort wieder erstens voranzustellen, aber dieses Thema hybride Beratung hat sich, glaube ich, maximal bewährt. Also ich kann natürlich heute nicht mehr wirklich gut ohne digitale Tools beraten. Das muss man auch ehrlich sagen. Dafür ist die Auswahl der Tarife zu groß. Dafür wird es sonst eben auch die von der Kundenservice-Seite her zu langsam und zu unübersichtlich. Aber das ganze Thema Digitalisierung so darzustellen nach dem Motto, ich brauche einfach nur so ein digitales Frontend und der Kunde und da lebt sich alles selbst. Ich glaube, wir haben gerade über ein Thema gesprochen, da zeigt sich wieder ganz klar, dass da ein Berater dabei sein muss und mit Verantwortung und der das Thema dann auch begleitet, dass es eben nicht darum geht, dem Kunden es sehr besonders leicht zu machen, seine Versicherung auch wieder zu kündigen in irgendeiner Art und Weise, sondern es geht eben darum, ihm eine gewisse Anleitung dazu zu geben, wie gehe ich mit einer Situation um, wenn ich einmal in finanzielle Schwierigkeiten komme, die jetzt aufgrund von irgendwelchen Themen, die können auch in der Zukunft wieder aus ganz anderen Themen kommen. Aber jetzt kommen sie eben im Moment so ein bisschen aus der Energiekrise bei einer, vielleicht bei einer Vielzahl von Personen. Und da brauche ich einen Berater an meiner Seite, der mich da ein bisschen durch diesen Dschungel führt und mir so ein bisschen Hilfestellung gibt. Und das kann ein digitales Robo-Advice-Frontend zurzeit noch gar nicht leisten in irgendeiner Form. Und deswegen bin ich da auch ganz guter Dinge, dass wir mit den Beratern, die da sind, weiterhin qualitativ hochwertige Beratung am Markt anbieten können. Und kein Berater, der heute anständig seinen Job macht, muss aus meiner Sicht fürchten, dass er nicht genug Kunden finden wird. Wir haben eher eine Sorge bei unseren Vertrieben, das muss man ja ganz ehrlich sagen, dass sie noch die richtigen Berater wieder bekommen, dass sie richtig die, dass sie im Kampf um die wenigen Fachkräfte, die wir im Moment offensichtlich da draußen haben, die richtigen Leute bekommen. Darum geht es im Moment, dass man, wir haben auch genau da die Nachwuchskräfte, die an die Branche rangeführt werden müssen. Und auch dafür brauchen wir natürlich ein spannendes Arbeitsumfeld mit spannenden digitalen Tools und die sich da auch entwickeln und weiterentwickeln. Das ist wunderbar. Aber du brauchst eben dazu auch einen gewissen persönlichen Ansatz immer wieder, wo du auch gerne dich mit Kunden austauschen, in Berührung bist. Und das wird auch in Zukunft so weitergehen. Da bin ich ziemlich sicher.
Ja,
ohne dem vorzugreifen, weil das eben Jacqueline das an, dass wir den Stephen Voss auf der Bühne haben mit Neo Digital und wir haben ja ein ganz interessantes Thema. Wir wollen uns ja mit ihm zusammen mal darüber unterhalten, wie das denn zukünftig mit der Versicherungsberatung möglicherweise oder Vermittlung im Metaverse ist oder da schauen wir ja da mal drauf auf die ganz neuen Welten. Und das Spannende ist auch da, ist es ja nicht so, dass immer nur ein Robo-Advisor zukünftig oder ein Bot an einer solchen Ecke stehen soll, sondern die Idee ist ja eher, dass man sich wieder, ich sage jetzt mal, ein Stück weit wieder dreidimensionaler begegnet, als wir es vielleicht in Zeiten von Corona immer nur am Bildschirm hatten, sondern vielleicht nur in einer etwas anderen Welt. Ich bin ganz gespannt über die Diskussion, wie das dann zukünftig weitergehen soll. Aber wir schon einige Versicherer und Finanzdienstleister haben, die sich ihre ersten Grundstücke im Metaverse gesichert haben. Es scheint das ja ein Thema zu sein, in dem es dann auch losgehen soll.
Also das glaube ich auch, bin ich ja fest von überzeugt. Also wenn man vor 3,5 Jahren gesagt hätte, in 3,5 Jahren wird die Mehrzahl der tatsächlichen Kundenkontakt oder im Umfeld von Beratungen in der Branche online stattfinden, hätten viele uns einen Vogel gezeigt. Zwei Jahre Corona oder 2,5 und schon sieht die Welt ganz anders aus. Also man kann da wirklich sagen, die Branche macht große Schritte und wenn sie will, kann sie auch. Ja.
Das ist es eben. Also das ist ja das Wunderbare daran. Und wir müssen eben bei uns im Verband dann ab und zu mal auf die Politik und auf die Aufsicht auch zugehen und ihnen ab und zu mal diese Schwachstellen aufzeigen und sagen, wo sie es uns auch erschweren, im Moment mit Gesetzgebung oder mit aufsichtlichen Themen, diese Kundenberatungsprozesse auch für den Kunden wirklich so leicht wie möglich und so angenehm wie möglich zu gestalten und es nicht immer wieder dann zu Abbrüchen zu kommen nach dem Motto, weil es dann doch wieder 3 Unterschriften in Tintenformat in irgendeiner Form geben muss oder irgendwas dergleichen. Das sind ja nur so Auswüchse, die wir dann ab und zu nochmal haben und wo es dann darum so geht. Also da gibt es natürlich dann auch immer wieder einen regulativen Ansatz, aber ich finde gerade die Digitalisierung, die wir im Moment gezeigt haben, die Schritte haben mich auch ganz klar darin bestätigt, die Branche kann sich da bewegen. Die kriegt das hin. Ja, das glaube ich schon.
Finde ich auch einen schönen Ausblick, ein schönes vorläufiges Schlusswort, würde ich jetzt mal sagen. Ich sage vorläufig, weil auch ich freue mich sehr auf den Austausch dann beim CFS Spotlight, gemeinsam dann in Köln. Vielleicht nehmen wir da auch mal ein paar einzelne O-Töne auf und verarbeiten das hier in diesem Format. Müssen wir mal schauen, wir werden auf jeden Fall ausführlich darüber berichten. An dieser Stelle würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank an dich, lieber Martin, für die tollen Einblicke in dein spannendes Betätigungsfeld, in den Votumverband und in das, was ihr so vor der Brust habt. Auch an dich ein herzliches Dankeschön, Jacqueline.
Sehr, sehr gerne. Von mir auch vielen, vielen Dank, Martin. Es hat mich sehr gefreut und wir sehen uns in Köln.
Genau. Unbedingt. Danke an euch.
Ja, und wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge von InTouch, dem Podcast zum Thema Customer Focus. Freue mich dann schon auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.